Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Vor uns liegen zwei Kapitel, 5 und 6 aus dem Werkpapier Staatsorganisation und Behördenaufbau von Professor Raimund Brühl.
Hallo.
Unsere Mission. Wir wollen für dich mal auseinandernehmen, wie Deutschland seine Verwaltungsaufgaben zwischen Bund und Ländern aufteilt und dann, wie der Bund selbst so aufgebaut ist. Okay. Packen wir es an. Man hört ja immer Föderalismus, aber warum ist genau diese Aufteilung der Verwaltungsarbeit so, naja, so zentral für uns?
Ja, das ist wirklich fundamental. Stell dir vor, das ist quasi die Spielanleitung für die Verwaltungspraxis im föderalen System. Das Grundgesetz gibt hier klare Regeln vor und das fängt mit einem ganz einfachen, aber doch mächtigen Prinzip an, in Artikel 30.
Also, die Standardeinstellung ist quasi Ländersache.
Genau das. Man nennt das die Kompetenzvermutung zugunsten der Länder. Der Bund, der braucht immer eine explizite Ermächtigung im Grundgesetz, um überhaupt tätig werden zu dürfen. Und das gilt eben auch für die Verwaltung, also die Umsetzung der Gesetze. Und da kommt dann Artikel 83 ins Spiel.
Okay, Artikel 83, der sagt, die Länder führen Bundesgesetze aus. Und zwar als eigene Angelegenheit. Solange eben nichts anderes bestimmt ist. Das klingt, als wäre das der Normalfall, oder?
Das ist der Regelfall, ganz genau.
Aber was heißt das jetzt konkret, eigene Angelegenheit?
Das heißt vor allem, die Länder entscheiden selbst, wie sie diese Bundesgesetze umsetzen. Also sie richten die Behörden dafür ein, sie legen die Verfahren fest. Das steht dann genauer in Artikel 84. Der Gedanke dahinter ist, halt die Verwaltung nah an den Bürgern und den regionalen Gegebenheiten zu halten. Aber das Grundgesetz kennt nicht nur diesen einen Weg. Es gibt im Grunde 4 Hauptwege, wie die Verwaltungszuständigkeiten verteilt sein können.
4 Wege. Okay.
Erstens, dieser Regelfall. Ausführung durch die Länder als eigene Angelegenheit, Artikel 83, 84.
Mhm.
Zweitens, die Ausführung durch die Länder, aber im Auftrag des Bundes. Das ist die sogenannte Bundesauftragsverwaltung, Artikel 85.
Ah, ja.
Drittens, die bundeseigene Verwaltung, wo der Bund alles selbst macht, nach Artikel 86 und folgenden. Und viertens gibt es noch Bereiche, wo Bund und Länder gemeinsam was tun müssen. Die Gemeinschaftsaufgaben, nach Artikel 91a und folgende.
Okay, bleiben wir mal kurz bei dieser eigenen Angelegenheit. Das klingt ja erstmal nach viel Freiheit für die Länder. Aber Artikel 84, der scheint da ja auch ein paar Leitplanken einzuziehen. Der Bund kann sich also schon einmischen.
Ja, absolut. Die Freiheit ist nicht grenzenlos. Der Bund hat die Rechtsaufsicht. Er passt also auf, dass die Länder die Gesetze korrekt anwenden.
Okay.
Er kann auch, aber nur mit Zustimmung vom Bundesrat, allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Das sind so Leitlinien. Und er kann sogar Beauftragte zu den obersten Landesbehörden schicken. Aber, und das ist der Punkt, bei der Organisation der Behörden oder den genauen Abläufen, da können die Länder oft von Bundesvorgaben abweichen, wenn sie eigene klare Regeln haben.
Da war doch noch was. Diese Sperre in Satz 7 von Absatz 1 in Artikel 84, die fand ich irgendwie spannend. Was hat's damit auf sich?
Ah ja, die Sperre. Das ist ein ziemlich wichtiger Schutzmechanismus. Diese Regel verbietet es dem Bund, per Gesetz Aufgaben direkt den Gemeinden oder Gemeindeverbänden aufzudrücken.
Aha.
Stell dir vor, der Bund beschließt was Tolles und sagt dann den Städten und Kreisen, so, macht mal. Ohne dass klar ist, wer es bezahlt. Das soll verhindert werden. Es schützt halt die finanzielle und organisatorische Eigenständigkeit der Kommunen. Wenn die Länder Aufgaben an ihre Kommunen weitergeben, müssen sie ja nach den Landesverfassungen meist auch für die Kohle sorgen. Das ist ein wichtiger Puffer.
Verstehe. Das schützt die Kleinen, also die Kommunen, davor, vom Bund quasi überfahren zu werden. Gut. Nächster Typ. Die Bundesauftragsverwaltung nach Artikel 85. Wann kommt die denn zum Einsatz?
Das klingt ja schon viel, ja, direkter nach im Auftrag des Bundes. Genau, das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und die braucht auch immer eine explizite Nennung im Grundgesetz. Klassische Fälle sind zum Beispiel die Verwaltung der Autobahnen und früheren Bundesstraßen Artikel 90 oder die Bundeswasserstraßen Artikel 89, auch die Verwaltung im Bereich Kernenergie Artikel 87c oder Teile der Bundeswehrverwaltung 87b und die Luftverkehrsverwaltung nach 87d gehören dazu. Hier hat der Bund tatsächlich deutlich mehr zu sagen als bei der eigenen Angelegenheit.
Mehr zu sagen. Das klingt jetzt interessant. Was heißt das genau? Wie weit geht der Einfluss vom Bund da?
Hier wird der Unterschied wirklich sehr, sehr deutlich. Der Bund kann nicht nur allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen, sondern er kann auch die Ausbildung der Beamten und Angestellten bei den Ländern für diese Aufgaben regeln.
Ah, tatsächlich.
Ja, und er redet sogar bei der Besetzung von Leiterstellen wichtiger Landesbehörden mit. Aber der entscheidende Punkt ist, die Landesbehörden handeln hier auf Weisung der zuständigen obersten Bundesbehörden.
Weisung, das heißt?
Das sind quasi direkte Anordnungen, wie etwas zu tun ist. Und die Aufsicht des Bundes prüft nicht nur, ob alles rechtmäßig war, also gesetzeskonform, sondern auch, ob es zweckmäßig war, also ob es aus Sicht des Bundes sinnvoll und effektiv gemacht wurde.
Wow!
Der Bund kann Berichte anfordern, Akten einsehen und Beauftragte zu allen beteiligten Behörden schicken. Das ist ein viel, viel stärkerer Zugriff.
Okay, das ist echt ein Riesenunterschied. Von macht mal selbst, aber haltet euch ans Gesetz zu, macht genau das, was wir sagen und wie wir es sagen. Verstanden. Und dann gibt es ja noch die dritte Variante. Die bundeseigene Verwaltung. Wann entscheidet sich der Bund, die Dinge komplett selbst in die Hand zu nehmen?
Auch das ist wieder die Ausnahme und braucht eine klare Grundlage im Grundgesetz. Ab Artikel 86. Das sind halt die Fälle, wo der Bund sagt, das machen wir mit unseren eigenen Leuten und eigenen Behörden. Die Klassiker sind da der Auswärtige Dienst.
Klar, Botschaften und so.
Genau. Dann die Bundesfinanzverwaltung, also Zoll und bestimmte Bundessteuern. Die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schifffahrt und auch die Bundeswehrverwaltung. Das steht in Artikel 87, 87b und 89.
Mhm.
Artikel 87 erlaubt dem Bund auch, eigene Bundespolizeibehörden und bestimmte Nachrichtendienste, also Sicherheitsbehörden, einzurichten. Interessant ist hier vielleicht noch Artikel 87 Absatz 3. Der gibt dem Bund eine gewisse Flexibilität. Wenn neue Aufgaben entstehen, für die der Bund die Gesetze macht, kann er unter bestimmten Bedingungen, also dringender Bedarf und Zustimmung von Bundestag und Bundesrat, sogar eigene Mittel und Unterbehörden neu schaffen.
Okay.
Oder er gründet per Gesetz neue Bundesoberbehörden oder rechtlich selbstständige Körperschaften und Anstalten des Bundes. Das ermöglicht es halt, auf neue Herausforderungen zu reagieren, ohne jedes Mal gleich das Grundgesetz ändern zu müssen.
Und als letztes in dieser Runde der Aufgabenverteilung die Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel 91a bis 91e. Das klingt ja erstmal so ein bisschen ja widersprüchlich zum Prinzip, jeder macht seins.
Stimmt, genau. Das durchbricht eigentlich dieses Trennungsprinzip, also das Verbot der Mischverwaltung, dass Bund und Länder ihre Aufgaben schön getrennt voneinander erledigen. Aber das Grundgesetz sagt hier, in bestimmten Bereichen ist Zusammenarbeit so verdammt wichtig, da machen wir eine Ausnahme.
Zum Beispiel?
Beispiele sind die Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur, der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. Auch die Förderung von Wissenschaft und Forschung an Hochschulen fällt darunter oder die Zusammenarbeit bei großen IT-Systemen. Ein ganz wichtiges Feld ist auch die Grundsicherung für Arbeitssuchende, also das frühere Hartz IV, jetzt Bürgergeld, wo die Jobcenter ja oft als gemeinsame Einrichtung von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen laufen.
Ah, okay.
Hier müssen Bund und Länder kooperieren. Dazu kommen dann noch Regeln über Finanzhilfen des Bundes, zum Beispiel für Investitionen der Länder, sagen wir in Schulen oder sozialen Wohnungsbau. Das steht in Artikel 104b, c und d.
Okay, das Bild wird langsam klarer. Es gibt also ein gestuftes System. Meist machen die Länder mal mit mehr, mal mit weniger Mitsprache vom Bund. In bestimmten Feldern macht der Bund es selbst oder sie müssen eben zusammenarbeiten. So, nachdem wir jetzt wissen, wer was macht, lass uns mal in Kapitel 6 des Werkpapiers schauen. Wenn der Bund selbst zuständig ist, wie ist er dann intern organisiert? Professor Brühl unterscheidet da ja zwischen unmittelbarer und mittelbarer Bundesverwaltung.
Richtig, das ist eine ganz grundlegende Unterscheidung. Unmittelbare Bundesverwaltung heißt, der Bund handelt direkt durch seine eigenen Behörden. Die sind Teil seiner Hierarchie. Denk an die Ministerien oder die Zollämter. Mittelbare Bundesverwaltung bedeutet, der Bund nutzt rechtlich selbstständige Organisationen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Diese Organisationen sind eben nicht Teil der direkten Behördenstruktur des Bundes. Der Unterschied liegt also darin, wer formal handelt. Der Bund selbst über seine Behörden oder eine separate, wenn auch vom Bund irgendwie beauftragte oder geschaffene Einheit.
Konzentrieren wir uns mal auf die unmittelbare Bundesverwaltung. Das ist doch dieser klassische Behördenaufbau, den man sich so vorstellt, oder? Oben, Mitte, unten.
Genau. Das ist die typische Hierarchie. Meistens dreistufig, manchmal auch nur zweistufig. Ganz oben stehen die obersten Bundesbehörden.
Die Ministerien und so.
Genau. Die sind keiner anderen Behörde untergeordnet und für ganz Deutschland zuständig. Dazu gehören natürlich die Bundesministerien, das Bundeskanzleramt, aber auch das Bundespräsidialamt und der Bundesrechnungshof.
Okay.
Eine Stufe drunter finden wir die Bundesoberbehörden. Die sind einer obersten Bundesbehörde unterstellt, aber auch für das gesamte Bundesgebiet zuständig.
Beispiele?
Oh, da gibt's viele. Das Bundesverwaltungsamt zum Beispiel, das Bundespolizeipräsidium, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF oder das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg. Die erledigen halt spezielle Fachaufgaben für den ganzen Bund.
Verstehe. Und dann?
Dann kommen die Bundesmittelbehörden. Die unterstehen ebenfalls einer obersten Bundesbehörde, aber ihr Zuständigkeitsbereich ist regional begrenzt. Also nur für einen Teil Deutschlands. Früher gab es da zum Beispiel die Oberfinanzdirektionen oder die Wasser- und Schifffahrtsdirektionen.
Moment, du sagst, früher gab es. Das klingt, als hätte sich da was getan. Sind diese Mittelbehörden eine Art, ja, Auslaufmodell? Und was sind dann unselbstständige Bundeseinrichtungen?
Ja, genau, da gab es in den letzten Jahren deutliche Reformen. Man hat da viel gebündelt. Viele dieser regionalen Mittelbehörden wurden in neun großen Bundesoberbehörden zusammengefasst.
Ah, okay.
Aus den Finanzdirektionen wurde die Generalzolldirektion, aus den Wasser- und Schifffahrtsdirektionen die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Die alten Standorte gibt's oft noch, aber sie sind jetzt formal nur noch unselbstständige Außenstellen oder Direktionen dieser neuen Oberbehörden.
Aber der Name Mittelbehörde taucht noch auf?
Ja, die Bezeichnung wird manchmal noch für diese Strukturen benutzt. Das kann ein bisschen verwirren. Es ist also eher eine Umwandlung und Zentralisierung als ein komplettes Verschwinden. Und unselbstständige Bundeseinrichtungen, das sind spezielle Dienststellen wie das Technische Hilfswerk, das THW oder die Bundeszentrale für politische Bildung, BPP. Die gehören zwar zum Geschäftsbereich eines Ministeriums, passen aber nicht so ganz in diese typische dreistufige Hierarchie rein.
Verstehe. Und die unterste Stufe?
Und ganz unten in der Hierarchie haben wir dann die unteren Bundesbehörden. Die sind einer Bundesober- oder eben einer dieser umgewandelten Mittelbehörden nachgeordnet und haben einen klar umrissenen, meist kleinen, örtlichen Zuständigkeitsbereich. Typische Beispiele sind die Hauptzollämter vor Ort, die Wasser- und Schifffahrtsämter oder die Bundespolizeiinspektionen an Bahnhöfen oder Flughäfen.
Okay, also eine klare Hierarchie von ganz oben bis zur lokalen Ebene für die Aufgaben, die der Bund direkt selbst wahrnimmt. Aber was ist mit der anderen Form der mittelbaren Bundesverwaltung? Wer gehört denn da dazu? Das sind ja diese rechtlich selbstständigen Akteure.
Genau, das sind Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit, die aber im Auftrag oder aufgrund eines Gesetzes Bundesaufgaben erfüllen. Das Werkpapier nennt hier vier Hauptgruppen.
Bin gespannt.
Erstens die Bundeskörperschaften des öffentlichen Rechts. Das sind oft Organisationen, die auf Mitgliedschaft basieren. Die bekanntesten Beispiele sind wohl die Deutsche Rentenversicherung Bund oder die Bundesagentur für Arbeit. Die verwalten sich zu einem gewissen Grad selbst.
Mhm.
Zweitens die Bundesanstalten des öffentlichen Rechts. Hier werden Personal und Sachmittel für einen bestimmten öffentlichen Zweck gebündelt. Denk an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die BIMA, die die ganzen Bundesimmobilien verwaltet, oder die Finanzaufsicht BaFin, die Deutsche Bundesbank oder auch den Auslandssender Deutsche Welle.
Okay, Anstalten.
Drittens, die Bundesstiftungen des öffentlichen Rechts. Das ist quasi eine gewidmete Vermögensmasse für einen öffentlichen Zweck. Beispiele sind die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die ja viele Museen in Berlin unter sich hat, oder die Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
Stiftung, klar. Und viertens?
Und viertens eine sehr interessante und bunte Gruppe, die Beliehenen. Das sind Private, also Personen oder Unternehmen, denen der Staat hoheitliche Aufgaben übertragen hat, die sie dann im eigenen Namen ausführen.
Wie der TÜV?
Genau, der TÜV oder die DEKRA bei der Autohauptuntersuchung ist das klassische Beispiel. Aber auch private Sicherheitsfirmen, die im Auftrag der Bundespolizei an Flughäfen die Passagiere kontrollieren, gehören dazu. Oder die Toll Collect GmbH, die die Lkw-Maut einsammelt. Oder die relativ neue Autobahn GmbH des Bundes.
Wahnsinn!
Oder auch Projektträger wie das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das DLR, die im Auftrag von Ministerien Fördergelder verwalten und prüfen. Das sind alles Öliene.
Das ist ja eine enorme Bandbreite. Von der Rentenversicherung bis zum privaten Sicherheitsdienst am Flughafen. Warum macht der Bund das? Warum diese Vielfalt an Organisationsformen und warum überhaupt Private mit einbeziehen?
Naja, Flexibilität und Spezialisierung sind da wohl die Hauptgründe. Manchmal braucht man für eine Aufgabe ganz spezielles Know-how, das in der klassischen Verwaltung vielleicht nicht so vorhanden ist. Manchmal will man Aufgaben mit wirtschaftlichem Bezug effizienter organisieren, also außerhalb der strengen Hierarchien und des Beamtenrechts.
Mhm.
Es kann auch darum gehen, die Ministerien selbst von reinen Vollzugsaufgaben zu entlasten, damit die sich mehr auf Steuerung und Strategie konzentrieren können. Oder man will halt bewusst externe Expertise oder die Strukturen des Marktes nutzen. Es gibt übrigens, wie das Werkpapier auch anmerkt, noch so Zwischenformen wie teilrechtsfähige Träger, zum Beispiel der Deutsche Wetterdienst. Die sind Teil des Bundes, haben aber für bestimmte Zwecke eine eigene kleine Rechtspersönlichkeit.
Faszinierend. Ein letzter Blick noch in Kapitel 6. Da geht es ja noch um die interne Organisation der Behörden, speziell der Ministerien. Das Stichwort ist GGO. Was verbirgt sich denn dahinter?
GGO steht für Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien. Das ist sozusagen das gemeinsame Betriebshandbuch für alle Ministerien. Es legt fest, wie sie intern aufgebaut sein sollen, wie sie zusammenarbeiten und wie der Geschäftsablauf funktioniert.
Also quasi die Hausordnung.
Sozusagen, ja. Paragraph 3 der GGO ist dabei ganz interessant, weil er betont, was die Kernaufgaben eines Ministeriums sein sollen. Strategien entwickeln, Politikfelder koordinieren, an Gesetzen mitarbeiten, die nachgeordneten Behörden steuern und beaufsichtigen. Reine Ausführungsaufgaben sollen Ministerien demnach möglichst nicht selbst übernehmen, sondern eher delegieren.
Also mehr das Gehirn und die Steuerzentrale als der ausführende Arm direkt.
Genau, das ist die Idee dahinter.
Und wie sieht die Struktur dann typischerweise aus laut dieser GGO?
7. GGO gibt die Grundstruktur vor. Eine Gliederung in Abteilungen, das sind die großen Themenbereiche. Und darunter dann Referate für die spezifischeren Zuständigkeiten. Das Referat wird dabei als die tragende Einheit bezeichnet. Hier findet die eigentliche Facharbeit statt und hier wird in der Regel auch die erste Entscheidung getroffen oder vorbereitet. Das sorgt für eine gewisse Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit über alle Ministerien hinweg, auch wenn es natürlich immer noch Unterschiede gibt, je nach Ressort.
Puh, das war wirklich eine dichte Tour durch die deutsche Verwaltungsmaschine, zumindest was die Aufteilung Bund-Länder und den Aufbau der Bundesverwaltung angeht. Alles basierend auf den Kapiteln 5 und 6 bei Professor Brühl. Was ist also die Essenz für dich, wenn du das jetzt gehört hast? Das Wichtigste ist wohl dieses ständige Austarieren im Föderalismus, oder? Die Länder machen viel selbst, aber der Bund hat halt je nach Aufgabe unterschiedlich starke Zügel in der Hand. Und der Bund selbst nutzt eine ganze Palette an Werkzeugen, von der klassischen Behörde bis hin zu ausgelagerten Stiftungen oder sogar privaten Firmen.
Ganz genau. Es ist ein komplexes System, das versucht, beides zu verbinden. Nähe zum Bürger, das läuft meist über die Länder, und gleichzeitig bundesweite Einheitlichkeit und Steuerung, wo es nötig ist. Und vielleicht als einen Gedanken zum Mitnehmen für dich. Wir haben jetzt ja die innerdeutsche Perspektive betrachtet, wie sie im Grundgesetz angelegt ist.
Stimmt.
Professor Brühl deutet aber auch an, und das ist ja eine ständige Entwicklung, dass die europäische Ebene hier immer mehr mitmischt. Wie beeinflusst das EU-Recht die Vorgaben aus Brüssel, dieses über Jahrzehnte austarierte deutsche System der Aufgabenverteilung? Das ist eine Frage, die diese ganze Architektur ständig in Bewegung hält und die sicherstellt, dass es, naja, nicht langweilig wird in dem Bereich.
Ein extrem relevanter Punkt zum Weiterdenken, absolut. Das war unsere Vertiefung für heute. Danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.